Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Und wenn ihr Fragen zur Wissenschaft habt, stellt sie uns. Wir versuchen sie jedenfalls zu beantworten. Die Wissenschaftsecke, heute die Folge 4, widmet sich einmal mehr dem Thema Klimawandel. Ich weiß, viele von euch sind von dem Thema genervt, weil es an allen Ecken und Enden und aus allen Medien hervorlugt. Und weil wir alle im Zwiespalt leben natürlich. Einerseits sehen wir, dass jeder und jede von uns mitverantwortlich sind. Andererseits sehen wir, dass alle Bemühungen so lange gering zu bleiben scheinen, wie nicht alle am selben Strang ziehen. Dennoch, das Ignorieren der Entwicklung ist der falscheste Weg, den man gehen kann. Er führt nur dazu, dass das Dilemma immer größer wird. Also betrachten wir uns auch heute wieder einmal drei sehr spezielle Aspekte des Klimawandels, die bisher noch nicht, jedenfalls soweit ich es gesehen habe, wissenschaftlich aufgearbeitet worden sind. Der erste Aspekt betrachtet die historischen Parkanlagen in Deutschland, die natürlich genau wie alle anderen Parks und Wälder unter dem Klimastress leiden. Das scheint mir allein schon deswegen bemerkenswert zu sein, weil man eigentlich annehmen sollte, dass gerade diese Parklandschaften besonders gut gepflegt werden. Die TU Berlin hat jetzt erstmals einen Großteil der historischen Parks und Gärten in Deutschland auf Schäden an den Gehölzen infolge des Klimawandels untersucht und in einer Studie zusammenfassend dargestellt. Diese Studie ist gefördert worden von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Natürlich haben die parkpflegenden Institutionen die Entwicklung beobachtet. Aber es gab bisher nur Einzelberichte darüber. Deswegen konnte die Gesamtsituation weder objektiv beurteilt werden, noch war eine Entwicklung über die Jahre hinweg nachvollziehbar. Bislang war auch unklar, welche Art von Bäumen besonders geschädigt wurden und ob alle Teile Deutschlands gleichermaßen betroffen sind. Die TU Berlin hat nun in ihrer Studie Datensätze aus 62 Parkanlagen in 11 Bundesländern ausgewertet. Aus den vorhandenen Daten haben die Vegetationsökologen zunächst eine Analyse des Ist-Zustandes im Jahre 2022 hergestellt. Ausgewertet wurde die Vitalität der einzelnen Baumarten, der Zustand der Parkanlagen insgesamt und die Abhängigkeit des Zustands von den Umweltparametern Trockenheit, Hitze in den letzten Jahren, Dürregefährdung. Um einen Vorher-Nachher-Vergleich angehen zu können, verglichen die Forscher Spektraldaten der Raumfahrtmissionen Sentinel 2 des Copernicus-Programms der European Space Agency. Zusammen mit seinem Team errechnete der Studienleiter Kühn die klimatischen Wasserbilanzen, Niederschlag minus Verdunstung, während der Vegetationsperioden von 2018 bis 2020 und kam zu teils erschreckenden Ergebnissen. Über diese drei Jahre gab es ein Minus von 1057,5 mm in Baden-Baden, 985,8 mm im Park von Schloss Dick und 985,8 mm in Moritzburg. Das sind jeweils die höchsten Werte. Keinen Verlust dagegen hatten die Parks in München plus 260,7, Glinderhof plus 181,5 mm und Feldafing am Starnberger See plus 209,7 mm zu verzeichnen. Die Forscher erfassten auch die Vitalität, also die Lebenskraft von 157.323 Bäumen, mit dem Ergebnis, dass 59% aller Bäume in diesen historischen Parkanlagen Beeinträchtigungen zeigten im Jahr 2022. Die Anzahl der geschädigten Bäume schwankte allerdings stark, je nach Parkanlage und je nach Lage in der Region. Besonders viele geschädigte Bäume, nämlich 90 bis 100%, weisen die Anlagen in Liebenstein, Wiesbaden, Lichtenwalde, Hamburg-Jenischpark und Kassel-Schönfeldpark auf. Besonders gering geschädigte Bestände, nämlich nur 5 bis 25%, finden sich in Pillnitz, Bad Mergentheim, Großsedlitz bei Dresden, im Stuttgarter Schlossgarten und in Rastatt. Der Leiter dieser Untersuchung, Norbert Kühn, weist auf den Widerspruch zwischen Zielsetzungen und tatsächlichen Ergebnissen hin. Zitat: Wir alle sprechen von Dauerhaftigkeit, Biodiversität und Klimaanpassung. Die historischen Gartenanlagen sind teils über Jahrhunderte liebevoll gepflegt worden. In ihnen haben sich Lebensgemeinschaften bewahrt, die in der umgebenden, intensivierten Landschaft ausgestorben sind. Ihre Bäume binden CO2 und spenden bei Hitze Schatten. Historische Gärten vereinen also all das, was wir für unsere Zukunft brauchen. Es sollte daher eine gesellschaftliche Aufgabe sein, sie auch in Zeiten des Klimawandels für uns alle zu erhalten. Zitat Ende. Auch in dieser Untersuchung wurde deutlich, dass die historischen Parks und Gärten ein Hotspot der biologischen Vielfalt sind. 543 verschiedene Baumarten bzw. Hybriden und 602 Sorten finden sich in den Katasterdaten der 62 untersuchten Anlagen. Zum Vergleich, in ganz Deutschland gibt es nur 92 heimische Baumarten. Wir konnten eindeutig eine Verschlechterung der Situation bei den Bäumen in den vergangenen Jahren feststellen. Dabei waren die Auswirkungen aber auch individuell, das heißt vor allem lokal, sehr unterschiedlich und bei unterschiedlichen Anlagen. Auch hier zeigt sich wieder, dass man den Klimawandel ernst nehmen muss, sich aber davor hüten sollte, generalisierend überall die gleichen Probleme zu erwarten. So jedenfalls sagte Norbert Kühn dazu. Wer sich diese Studie im Detail ansehen möchte, findet sie in einer guten Suchmaschine unter den Stichworten TU Berlin und Parkschadensbericht, einschließlich einer Liste der betrachteten Parkanlagen bzw. Gärten. Auch drei solcher Anlagen in Thüringen sind übrigens betrachtet worden. Der Schlosspark Altenstein in Bad Liebenstein, das Wilhelmstal in Eisenach und der Schlosspark Molsdorf. Eine zweite Folge des Klimawandels betrifft die Tierwelt. So wurde vor 2 Wochen von Spektrum der Wissenschaft mitgeteilt, dass sich die asiatische Hornisse, der lateinische Name ist Vespa velutina, im Jahr 2023 rasant ausgebreitet habe. Das ist eine Entwicklung, die nicht unmittelbar für uns Menschen bemerkenswert ist, weil ein Stich dieser Hornisse für den Menschen nicht gefährlicher ist als der einheimischer Wespenarten. Besonders sensible natürlich ausgenommen. Aber es handelt sich um ein Raubinsekt, das Honigbienen, aber auch Fliegen, Käfer und Waldbienen jagt und frisst. Der mögliche Schaden in diesen Populationen ist noch nicht klar. Eine Vertreterin des Badischen Imkerverbandes hat geschätzt, dass ein großes Nest dieser Hornisse deutlich mehr als 11 Kilogramm Insekten pro Jahr braucht. Der Deutsche Imkerverband hat vor Gefahren sowohl für die Imkerei als auch die Landwirtschaft gewarnt und auf Studien zu Schäden im Obst- und Weinanbau in Galizien und Portugal verwiesen. Thüringen und Erfurt sind von der Verbreitung der asiatischen Wespe offenbar noch nicht betroffen. Aber im Saarland, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind sie es. In Baden-Württemberg waren es 2023 550 gemeldete Nester, eine Verzwanzigfachung gegenüber dem Jahr zuvor. Und in Rheinland-Pfalz waren es 430 gemeldete Nester. Und inzwischen sind einzelne Besiedlungen auch in Berlin, Niedersachsen, Bayern und Hessen festgestellt worden. Daran, dass die asiatische Hornisse sich weiter ausbreiten wird, hat in der Fachwelt offenbar niemand Zweifel. Der Referent für invasive Arten im baden-württembergischen Umweltministerium wird von Spektrum der Wissenschaft mit den Worten zitiert: Der Drops ist gelutscht. Wir können nur noch auf Begrenzung setzen. Und eine dritte Folge, die dem Klimawandel zugeschrieben wird, ist die Ausbreitung der Mistel, lateinisch Viscum album, die viele von uns eigentlich als Glücksbringer oder Heilpflanze kennen und die von dem Druiden Miraculix als wichtiger Bestandteil seines Zaubertranks für seine Gallier genutzt wurde. Aber die Mistel ist für ihre Wirtsbäume ein Schmarotzer und schwächt die von der Klimaerwärmung ohnehin gestressten Bäume zusätzlich. Und sie breitet sich enorm aus. In bayerischen Kiefern ist aufgrund von Stichproben geschätzt worden, dass sie sich in den vergangenen 15 Jahren von bisher 2% der Kiefern, die befallen waren, auf 40% ausgebreitet hat. In Berlin ist die Ausbreitung auf Laubbäumen wie Ahorn, Birke, Linde und Pappel an ausgewählten Standorten dokumentiert. Ob das ernsthaft Anlass zur Sorge ist, muss allerdings erst noch untersucht werden. In Bayern wollen die Fachleute jetzt ermitteln, wie es den befallenen Bäumen geht und ob es Ausbreitungsmuster gibt. Und zu guter Letzt möchte ich noch zwei Hinweise auf neue Instrumente oder Tipps geben. Erstens hat der Arbeitskreis Klimaangepasste Stadt- und Regionalentwicklung der Akademie für Raumentwicklung in der Leibniz-Gemeinschaft gerade jetzt seine Arbeitsergebnisse in der Zeitschrift Politische Ökologie im Ökom-Verlag veröffentlicht. Gedacht ist der Band in erster Linie für lokale Verwaltungen, für die Klimaschutzanforderungen und Anpassungsmaßnahmen häufig eine Querschnittsaufgabe darstellen, die noch viele Fragen aufwerfen, weil sie in viele andere Verwaltungs- und Politikbereiche hineinragen. Daraus ergeben sich Synergien einerseits und Zielkonflikte andererseits. In diesem Band werden einige der sich hierbei in der kommunalpolitischen Praxis stellende Fragen erörtert, wie zum Beispiel, warum gelten Schwammstädte als Hoffnungsträger? Wobei helfen lokale Klimaschutzräte? Und wie lässt sich lokale Klimawandelanpassung forcieren? Natürlich ist der Band für die Verwaltungen nützlich. Aber was spricht dagegen, wenn sich Bürger hiermit schlau für die Einmischung in die Kommunalpolitik machen? Ein ganz anderes Instrument ist das Wetter- und Klimamodell ICON. Das Modell wurde ursprünglich vom Deutschen Wetterdienst und dem Max-Planck-Institut für Meteorologie als Atmosphären- und Wettervorhersagemodell entwickelt und heute in Deutschland und der Schweiz für die operationelle Wettervorhersage eingesetzt. Im Hinblick auf die Klimaforschung hat das MPI passende Modelle weiterer Komponenten des Erdsystems entwickelt, die es erlauben, das Modell als vollständig gekoppeltes Klima- und Erdsystemmodell zu nutzen. Dieses Modell beinhaltet Komponenten für die Ozeanzirkulation, die Landbiosphäre und hydrologische Prozesse, die Vorhersage von Aerosolen und atmosphärischer Chemie und deren Wechselwirkung mit dem physikalischen Zustand der Atmosphäre. Warum erwähne ich das? Weil jetzt ein entscheidender Schritt mit diesem Modell gemacht worden ist. Und der besteht darin, dass es in einem Open-Source-Release veröffentlicht worden ist, sodass ICON in verschiedensten Auflösungen und Konfigurationen genutzt werden kann, um eine ganze Bandbreite von Anwendungen, von globalen und regionalen Wettervorhersagen über die Klimaprojektionen bis hin zu sehr hoch aufgelösten digitalen Zwillingen des Erdsystems ermöglicht werden. Die Bereitstellung des ICON-Modellcodes unter einer Open-Source-Lizenz bedeutet also einen entscheidenden Schritt hin zu offener, transparenter, qualitätsgesicherter und kollaborativer Wissenschaft.